Von meiner Seite her auch nochmal ein herzliches Willkommen im Gottesdienst. War ja jetzt auch schon eine Weile nicht mehr da. Es gab Veränderungen. Jemand Neues hier vorne, Moderation, super. Am Klavier ein junger Mann aus der Pfalz, habe ich vernommen. Und du spielst ja gleich mit. Wunderbar, schön. Aus Osthofen, wie ich gehört habe. Ja, wir starten ja heute in die sogenannte Karwoche. Das heißt, wir denken dran, dass Jesus, welchen Weg Jesus gegangen ist und am Freitag dann der Höhepunkt mit seinem Tod am Kreuz und dann kommt Osterfrühstück. Wir feiern Jesu Auferstehung. Und da gibt es ja verschiedene Texte, die wir also in der Karwoche auch bedenken, die uns vorgeschlagen sind. Und ich habe mich für einen Text entschieden aus dem Johannesevangelium, wo Jesus dann darüber spricht, wer seinen Leiden, seinen Tod ankündigt, wer mit den Jüngern ins Gespräch kommt. Ja, also wie gesagt, der Predigtext Johannes 12, 23 bis 26. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Zeit ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren, und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird's erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und er wird mir dienen, den wird mein Vater ehren. Jesus ist da unterwegs mit seinen Jüngern. Sie sind im Gespräch. Und vielleicht kommen sie gerade an einem Weizenfeld vorbei. Und Jesus gebraucht dieses Bild, wie so oft, gebraucht er Dinge, die gerade am Wegrand oder sonst irgendwo waren, um etwas Wichtiges, um etwas Entscheidendes den Jüngern auch beizubringen, zu lehren. Er benutzt da ein sehr bekanntes Bild, damit seine Worte besser verstanden werden, nimmt er eben dieses Bild vom Weizenkorn. Was ist die Botschaft von diesen drei Versen? Ich möchte vier Punkte dazu nennen. Erstens, durch Sterben zum fruchtbringenden Leben, das ist so das Thema, und Jesus spricht von sich selbst als hier dem Weizenkorn. Er leitet diese Lehraussage mit einem wahrlich, wahrlich ein. Das deutet darauf hin, dass jetzt eine besonders wichtige Aussage kommt. Eine Aussage, über die man nicht einfach schnell drüber hinweggehen sollte. Denn das, was jetzt kommt, das gilt es besonders zu beachten. Wahrlich, wahrlich, wenn wir das lesen im Wort Gottes, dann ist das so ähnlich zu vergleichen wie mit einem Stoppschild. Bei einem Stoppschild heißt es mal anzuhalten. Da kann man nicht einfach weiterfahren, da muss man sich orientieren und schauen, was ist denn da los. Ein Stoppschild heißt, es benötigt eine besondere Konzentration. Dann achten wir mal darauf, was denn jetzt kommt, was Jesus hier sagt. Wer ist das Weizenkorn? Das Weizenkorn ist Jesus selbst. Er spricht in dieser Abschiedsstunde von sich selbst. Er, der Sohn des allmächtigen Gottes, durch den alles geworden ist, er selbst ist das Weizenkorn, das in die Erde fällt und stirbt. Warum muss Jesus sterben? Klar, jeder Mensch muss ja irgendwann mal sterben. Ist der Tod von Jesu was Besonderes? Worin unterscheidet sich sein Tod von unserem Tod? Der Text sagt, wenn er nicht stirbt, bleibt er allein. Wie sollen wir das verstehen? Er bleibt allein. Wir alle kennen ja Weizenkörner. Ein Weizenkorn, das nicht in die Erde kommt, bringt keine Frucht. Das heißt, es bleibt für sich allein. Es geschieht keine Vermehrung. Das im Weizenkorn liegende Potenzial kommt nicht zur Entfaltung. Auch wenn, wie auf den Bildern gesehen, sich die Maschinen von damals zu heute sehr verändert haben. Aber eines ist geblieben. Das Weizenkorn muss in die Erde. Sonst passiert nichts. Und dieses Prinzip überträgt Jesus auf sich. Wenn er nicht sterben wird, dann bleibt er allein. Das bedeutet, wenn Jesus nicht stirbt, dann gibt es für die Menschen keine Zukunft. dann können sie nicht zu Gott kommen. Dann gibt es für Menschen keine Rettung, will Jesus damit sagen. Dann kann kein Mensch zu Gott kommen. Menschen, die sich von Gott entfernt haben, können nicht mehr in die Nähe Gottes kommen. Dann hätte Jesus auch den Auftrag seines Vaters nicht ausgeführt, denn dieser will, dass er nicht allein bleibt. Gott will, wie es im Hebräerbrief heißt, viele Kinder zur Herrlichkeit führen, also in seine Gegenwart führen. Gott sagt von Anfang an, dass er Gemeinschaft haben möchte mit den Menschen. Er will sie bei sich haben in der Ewigkeit. Er will nicht, dass Menschen die Ewigkeit ohne ihn verbringen, in Trennung von ihm. Also Gott will nicht nur Richter sein, sondern er will auch Vater sein. Und deshalb ist es nötig, sagt Jesus, dass er in die Erde fällt und stirbt. Also der Zweck des Sterbens von Jesus ist unter anderem Frucht bringen. Ohne Sterben keine Frucht. Die Evangelien berichten, dass Jesus den Weg des Sterbens äußerst konsequent gegangen ist. Er hätte die Möglichkeit gehabt, sich selber zu verteidigen oder sich selbst zu helfen. Doch er tat es nicht. Bei seiner Gefangennahme wehrte sich Jesus nicht. Im Gegenteil, er heilte das abgehauene Ohr des Melchiors. Heilen, das war seine letzte Tat, bevor ihm dann die Hände gebunden wurden. Als er vor Pilatus stand, hielt Jesus auch keine große Verteidigungsrede, sondern er schwieg. Er tat seinen Mund nicht auf. Pilatus konnte keine Schuld an ihm finden, dennoch wurde er verurteilt. Und Jesus, er schwieg dazu. Er ließ mit sich geschehen, wie es die Menschen wollten. Jesus ließ sich auch nicht bedienen, sondern diente in einzigartiger Weise bis ans Ende seines Lebens. Und er wusste aus der Verbindung zum Vater heraus, dass jetzt, genau jetzt, dieser Leidensabschnitt, dieser schwierige Weg zu dulden gekommen. Im Matthäusevangelium sagt er, die Zeit ist gekommen. Auch wenn die Zeit gekommen ist, dann ist es Jesus nicht leicht gefallen, diesen Weg des Sterbens zu gehen. Jesus berichtet davon, dass er Angst hatte, dass er Mühe hatte. Es graute ihm davor. Jesus erlebte in dieser Zeit die größten Anfechtungen, die es je gab und auch geben wird. In Vers 27 lesen wir, jetzt habe ich große Angst, im Matthäusevangelium. Ist uns das bewusst, dass das Jesus gesagt hat, jetzt habe ich große Angst? In dieser Angstsituation gehen ihm Gedanken durch den Kopf, er ist angefochten, er stellt sich die Frage, soll ich diesen Weg weitergehen? Gibt es nicht eine andere Lösung? Muss da sein? Und so betet Jesus, soll ich deshalb beten, Vater, bewahre mich vor dem, was jetzt kommen wird? Nein, denn ich bin in die Welt gekommen, um diese Stunde zu durchleiden. Vater, dein Name soll gerühmt und geehrt werden. Wisst ihr, was daraufhin geschah, als Jesus das gebetet hat? Wenn wir weiterlesen, lesen wir, da erklang eine Stimme vom Himmel, das ist bisher schon geschehen und wird durch deinen Tod noch mehr geschehen. Hier wird deutlich, dass Gott auch in der schwierigsten Situation ganz nahe ist, ganz nahe seinem Sohn. Gott, der Vater selbst, stärkte seinen Sohn auf diesem Weg. Jesus starb, haben wir gesagt, damit Frucht entstehen konnte. Jesus stirbt, damit ich und du, wir leben können. Und was mein Sterben heißt, darauf komme ich nachher noch, aber mein Sterben ist immer nur Antwort auf Jesu Sterben. Ohne Tod kein Leben, ohne Sterben keine Frucht. Es gibt da keine Abkürzung. Das ist das, was Jesus zunächst mal sagen möchte. Aber er bleibt bei dem nicht stehen, sondern führt seine Lehraussagen über das Weizenkorn weiter aus. Er überträgt dieses Prinzip von Sterben und Fruchtbringen von sich aus auf die Jünger. Das wird in den Versen 25 und 26 beschrieben und führt zum zweiten Punkt. Jesu Nachfolger leben durch Sterben. Ist das nicht paradox? Leben durch Sterben? Macht das Sinn? Entweder lebe ich oder ich bin tot. Geistig gesehen heißt das, wenn ich mich zum Mittelpunkt habe, dann bin ich tot. Auch wenn es mir äußerlich ganz gut geht. Wenn ich Jesus zum Mittelpunkt habe, dann lebe ich, selbst dann, wenn ich verfolgt werde und eventuell dadurch sterben muss. Jesus bringt hier auf den Punkt, was Nachfolge, was Jüngerschaft bedeutet. Mit anderen Worten sagt er, nimm dich und das Deinige nicht so wichtig. Sei bereit, solch ein Leben zu führen, wie ich es dir vorgelebt habe. Sei mutig, mutig zu dienen, wie ich es auch getan habe. Bei der Fußwaschung sagt Jesus danach, ein Beispiel habe ich euch gegeben, dem ihr nachfolgen sollt. Jesus will sagen, sei bereit, selbstlos zu leben. Selbstverleugnung, Individualismus ist im Zeitalter der Selbstverwirklichung, ich glaube, eher ein anstößiges Wort, das nicht gerne gehört wird. Dienen fällt uns nicht immer so leicht. Dienen ist irgendwie negativ besetzt. Es ist unbequem. Es löst irgendwie Unbehagen in uns aus. Das Motto, das uns gegeben ist oder vorgemacht wird, ist eher so, verwirkliche dich selbst. Hör nicht auf die anderen, lebe deine Träume aus. Ob Menschen dabei auf der Strecke bleiben, spielt keine so große Rolle. Aber Jesus hat eine andere Sicht von Leben. Er sprach in seinen letzten Stunden mit den Jüngern über das Sterben, über das Fördern des anderen. Jesus ist es ein Anliegen, den anderen zu fördern. Ich gehe davon aus, dass jeder von uns Jesus dienen möchte, dass jeder von uns viel Frucht bringen will. Das scheint mir nicht die Frage zu sein. Die Frage, die hier bei mir aufgebrochen ist, ist eher die, ob ich bereit bin, diesen Weg, den Jesus mir vorgegangen ist, auch zu gehen, den Jesus hier aufzeigt. Denn wie gesagt, bleibende Frucht wächst nur da, wo gestorben wird. Und irgendwie gibt es da keine Abkürzung. Ich möchte schon, dass auch in meinem Leben Frucht wächst, dass Frucht bleibt. Aber ich frage mich auch, bin ich bereit, diesen Weg zu gehen, damit Frucht wachsen kann, eben zu sterben. In ein paar Wochen sind die Ehrenfelder da, dann sehen wir sie wieder. Und ich finde das faszinierend, wenn man so im Sommer mit dem Fahrrad irgendwo fährt und man fährt an einem Weizenfeld vorbei oder an einem Getreidefeld und wie sich dann die reifen Ehren im Wind so hin und her wiegen. Vielleicht haben Sie dieses Bild vor Augen. Ich bin mal stehen geblieben, habe mir das dann bewusst angeschaut und dann dachte ich, zu Fuße jeder Ehre liegt ein Grab. Zu Fuß jeder Ehre liegt ein Grab. Da hat sich ein Weizenkorn geopfert. Da musste eines sterben, damit so etwas Herrliches werden konnte. Was ist der Preis, damit in unserem Leben bleibende Frucht wächst? Es beginnt damit, dass ich Jesus mein Leben vorbehaltlos und kompromisslos hingebe, dass er über mich verfügen darf, dass ich mich ihm zur Verfügung stelle. Und ich glaube, das ist ohne Sterben nicht möglich, denn unser eigener Wille, unser eigenes Ich passt nicht immer zu dem, was Jesus will. Wenn Jesus an anderer Stelle sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, wir sollen nicht sorgen, und dort in Matthäus 6, dann müssen wir doch manchmal auch eingestehen, dass uns das gar nicht so nahe liegt. Dass wir eher für uns selber sorgen, dass wir nicht zu kurz kommen. Dass wir eher an der Investition ins Reich Gottes kürzen, als für das eigene Ich. Ganz einfaches Beispiel aus meinem eigenen Leben, wenn ich zurückdenke, da ist eine Prüfung angestanden oder Prüfungen, dann habe ich eher an der Mitarbeit in der Gemeinde gekürzt wie an meiner Freizeitbeschäftigung. Durch Sterben zur Frucht, sagt Jesus. Und nach Johannes 15 wächst Frucht durch Bleiben am Weinstock, das heißt durch die stete Verbindung zu Jesus. Frucht ist demnach immer eine Folge des Bleibens am Weinstock. Und das Gute ist, Frucht kann man nicht machen, kann man nicht erarbeiten, kann man nicht erzwingen. Man kann die Frucht nicht aus den Rippen pressen. Frucht wächst aus der Hingabe, aus dem Bleiben, aus der Beziehung zu Jesus. Da, wo er mich prägt, wo ich mich von ihm gebrauchen und gestalten lasse. Das ist so ein enger Automatismus und hängt eben ganz eng mit dem zusammen, mit dem Bleiben an und in Jesus. Frucht zu bringen hat auch nichts damit zu tun, die Ärmel hochzukrempeln oder du musst und so weiter. Früchte, sagt Jesus, wachsen von selbst. Aber nun das Dritte, was heißt sterben praktisch? Jeder von uns, glaube ich, hat genügend Gelegenheiten, den sogenannten Sterbensweg zu gehen. Es sind Gelegenheiten, wo Frucht wächst und heranreift. Wie beginne ich meinen Tag? Sterben kann heißen, also ich sage bewusst kann. Das ist sehr unterschiedlich, wir sind alle unterschiedlich, deshalb verschiedene Beispiele. Das eine muss nicht für alle das Gleiche sein. Das sind unterschiedlich. Sterben kann also heißen, früher das Bett zu verlassen, um Zeit für das Wort Gottes zu haben. Sterben kann auch heißen, ich gehe früher ins Bett, damit ich morgens besser rauskomme. Sterben kann für den einen heißen, zu schweigen, während es für den anderen heißt, zu reden. Sterben kann heißen, statt stundenweise sich mit irgendwelchen Dingen zu beschäftigen, die mich letztlich nicht weiterbringen, einfach zu lassen. Sterben kann heißen, jemanden den Rasen zu mähen oder die Hecken zu schneiden. Sterben kann heißen, statt ins Eiscafé zu gehen, miteinander vielleicht zu beten und das gesparte Geld für die Mission einzusetzen. Sterben kann heißen, im Bewusstsein zu leben, dass ich nur Verwalter bin und nicht Besitzer meiner anvertrauten Gaben. Egal, ob das die Kinder sind, Zeit, Geld. Manfred Siebald singt mal in einem seiner Lieder: Was wir so fest in Händen halten, das ist uns alles nur von Gott geliehen. Wir dürfen es gestalten, wir dürfen es verwalten und geben es zurück an ihn. Wenn ich darüber nachdenke, ich bin Verwalter und nicht Eigentümer. Und wenn ich das mal so durchdekliniere, durch mein Leben, durch das, was ich habe, ob das mein Fahrrad ist, meine Gesundheit, die Kinder, mein PC, mein Bankkonto, vielleicht die alten Schallplatten, die Wohnung, das Haus, das Auto, die Bücher, die Briefmarkensammlung, das Musikinstrument, meine Freizeit, all das ist ja Geschenk. Und Jesus sagt, ich habe es dir anvertraut. Du darfst es verwalten, verwalten in meinem Sinne. Und bin ich da auch bereit, diese Dinge, die ich als Geschenk empfangen habe, mit anderen zu teilen? Oder ziehe ich rote Linien und sage, bis hierher und nicht weiter? Die Frage, Herr, wie soll ich einteilen? Was willst du? Was sagt dein Wort dazu? Aber ich kenne das aus meinem Leben, selbst die Frage, Herr, was ist dein Wille, kann eine Floskel sein. Es kann sein, dass ich frage, Herr, was ist dein Wille? Oder ich bete um Gottes Weg, dass das nur ein scheinheiliger Vorwand ist. Manchmal bete ich und ich weiß die Antwort schon längst, ich brauche gar nicht mehr beten, weil ich sie schon weiß. Aber ich schiebe das Gebet noch vor, um irgendwie Gott einen Kompromiss vorzuschlagen. Man könnte doch auch und so. Die Bibel gibt für viele Bereiche klare Antworten. Da muss ich gar nicht mehr lange beten und fragen. Aber es ist manchmal einfach bequem und hört sich auch geistig an, wenn ich so rede, wenn ich sage, ich muss darüber mal noch beten. Ich sage nicht, dass Beten verkehrt ist, aber manchmal weiß ich schon vorher, was dran ist. Und letztlich ist das ja Selbstbetrug. Sterben heißt nämlich verzichten, loslassen, entsagen. Vorhin haben wir das Lied gesungen von Gerhard Terstegen. Gott ist gegenwärtig. Da heißt es ja in der Strophe, ich entsage willig allen Eitelkeiten. Boah. Ich entsage willig. So. Locker, flockig, fällt mir gar nicht schwer. Kein Problem. Aber ist das wirklich so? Lässt sich leicht singen, aber es zu leben, glaube ich, ist eine Herausforderung und steht nochmal auf einem anderen Blatt. Wie hat Jesus gesagt, wer mir dienen will, der soll mir auf diesem Weg folgen. Auf welchem Weg? Wo war Jesus denn? Jesus war mitten unter den Menschen, dort hat er selbstlos gedient. Und dieses geistliche Prinzip überträgt er auf uns. Nachfolge hat mit Dienen zu tun. Durch Sterben wächst Frucht. Aber Jesus sagt weiter, er geht noch ein Stück weiter, dass am Ende was wächst, dass Frucht entsteht. Früchte wachsen nicht per Knopfdruck. Früchte benötigen Zeit, um zu wachsen und zu reifen. Wenn das Weizenkorn stirbt, dann ist am nächsten Tag nicht gleich eine fertige Ehre da, eine reife Ehre, sondern es braucht Zeit. Und Jesus gibt die Verheißung, diese unverbrüchliche Zusage, dass die, die bereit sind, ihm auf diesem Weg zu folgen, dann wird was wachsen. Und er geht nochmal einen Schritt weiter und sagt, sie werden eines Tages bei ihm sein, denn der Vater wird sie ehren. Sterbende Jünger werden geehrt. Wer mehr dienen wird, sagt Jesus, den wird mein Vater ehren. Was das bedeutet, ich glaube, das kann man gar nicht auslegen. Das ist ja immer mehr, immer größer, immer schöner und vielseitiger und reichlicher und verschwenderischer und voluminöser und umfangreicher und geschmacksvoller und erhabener. Es ist immer mehr, als wir uns vorstellen können. Die Worte reichen gar nicht aus, um das zu beschreiben, wie das sein wird, wenn der Vater die Jünger ehren wird. Ein kleiner Vorgeschmack vielleicht aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 15, vom verlorenen Sohn, als er nach Hause kommt. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Kleid hervor und tut es ihm an und gebt ihm einen Fingerreif an seine Hand und Schuhe an seine Füße und bringt ein gemästet Kalb her und schlachtet's. Lasst uns essen und fröhlich sein. Der Sohn hat erkannt, ich bin's ja gar nicht wert. Ich habe das alles nicht verdient. Doch der Vater sieht das ganz anders. Er ehrt ihn. Ihr Lieben, Gott geht's zuletzt ums Ehren. Zuerst geht's ihm ums Dienen, dass wir Jesus nachfolgen in dieser Dienstbereitschaft. Aber zuletzt geht's Gott dann ums Ehren. Ist ja heute auch im Lehrtext drin, aus dem Matthäusevangelium, kommt ihr Gesegneten, ererbt das Reich. Gott will Menschen ehren. Und stell dir das mal vor, du kommst im Himmel an. Gott der Vater ehrt die Menschen. Er ruft sie einer nach dem anderen mit Namen auf. Und dann erklingt auch dein Name. Marina, du hast deinen Lebensraum geteilt. Es ist dir nicht leicht gefallen. Du hast da immer wieder sterben müssen. Aber du hast es für mich getan, komm, ich will dich ehren. Klaus, du hast deinen Schwiegersohn in Geduld getragen oder ertragen. Du warst für ihn da, obwohl er so ganz anders war als du. Aber du hast es aus Liebe zu mir getan, komm, ich will dich ehren. Katharina, du hast einen Pflegeberuf erlernt, damit du bei Menschen ganz nah dran bist, um ihnen das Evangelium zu sagen. Du hast es aus Liebe zu mir getan, komm, ich will dich ehren. Und so können wir fortfahren. Jesus gebraucht das mal in einer anderen Art und Weise, in Matthäus 25, 45, wo er sagt, was ihr einem diesen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus hat dort einige Beispiele genannt. Kannst du dir das vorstellen, dass dein Name auch aufgerufen wirst, dass du aufgerufen wirst und dass der Vater dich ehrt? Ich bin fest davon überzeugt, dass Jesus dich auch mal ehren möchte, dass er sich darauf freut, weil es ihm zuletzt ums Ehren geht. Jesus wird uns an seinen Tisch bitten und er wird uns dienen. Das steht noch bevor, darauf leben wir zu. Menschen, die Jesus in ihrem Leben aufgenommen haben und ihm nachfolgen, die sind jetzt schon Kinder Gottes und sie werden ihn sehen, sie werden ihm gleich sein, schreibt Johannes. Eben Nachfolger, Jünger, die bereit sind zu sterben, sie werden geehrt. Nicht, weil sie so lieb und nett und sozial sind, sondern weil sie Jesus nachgefolgt sind. Dieses Weizenkornprinzip gelebt haben. Das macht Jesus mit uns. Das hat er versprochen und er wird es einlösen. Kay Gaughan singt in einem ihrer Lieder: Vergiss nicht, was du tust um Gottes Willen, es geht nicht verloren. Dieses Lied hören wir jetzt am Ende der Predigt. Lassen Sie es einfach auf sich wirken. Was du tust um Gottes Willen, es geht nicht verloren.